Er macht keine Schmerzen, er gibt keine Warnung und trotzdem ist es der häufigste Risikofaktor für Schlaganfall, Herzinfarkt und Demenz. Die Rede ist vom Blutdruck. Fast jeder Zweite hat ihn und die meisten merken es nicht mal. Der Schaden summiert sich über Jahre. Still, leise, kumulativ und irreversibel. Max und ich reden im Beyond Lifestyle Podcast gemeinsam darüber, was die wichtigsten Hebel für den Blutdruck sind, wo der Optimalbereich liegt, welche Supplements möglicherweise unterstützen können und ob dein Wearable dir die Wahrheit sagt. Max, wann hast du das letzte Mal deinen Blutdruck gemessen?
Ich glaube, eine punktuelle Messung ist schon ein bisschen her. Ich glaube, es war sogar im November das letzte Mal. Aber ich habe ja meinen Whoop angepasst, also zumindest mal geeicht auf mein Blutdruckmessgerät. Und der misst ja wirklich jeden Vormittag, jeden Morgen, glaube ich, kurz vorm Aufstehen, kurz vorm Aufwachen, misst er einmal und wirft mir dann eben so einen Trend aus. Und dementsprechend, wenn man dem trauen kann.
Ich wollte gerade fragen, vertraust du dem auch?
Ich vertraue es nicht zu 100%, aber es passt schon sehr gut auch zu den Messungen, die ich sonst immer habe. Und ich denke, was er schon hinbekommen müsste, ist, wenn ich tatsächlich meine Phase habe, wo ich wirklich deutlich erhöhten Blutdruck habe, würde ich mir zumindest vorstellen, dass er es schon irgendwie erkennt. Er muss ja nur erkennen, dass er höher ist. Ne? Also er muss ja nicht erkennen, wie er genau ist. Und insofern bin ich da relativ entspannt noch.
Ja. Ich weiß ja, du hast normalen Blutdruck. Das heißt, du gehörst nicht zu den 30 genau. bis 45% der Erwachsenen, die nämlich tatsächlich Bluthochdruck haben. Das ist ein unglaublich hoher Wert. Ja. Und bei über 60-Jährigen wird es ja noch mal höher. Da sind es dann schon fast 60%, die einen Bluthochdruck haben. Meistens, wenn man hier Bluthochdruck sagt, dann meint man die Systole, ne? Den ersten Wert von der Blutdruckmessung. Gibt ja immer zwei Werte, eine Systole und eine Diastole. Und meistens bezieht sich das auf den ersten Wert. Jetzt weltweit ist das ja ein unfassbar häufiges Problem, ein super, super weit verbreitetes Problem. Und wo ich glaube, dass auch noch ein bisschen Unklarheit herrscht, ist, was ist denn eigentlich ein guter Blutdruck? Ich meine, viele haben schon mal gehört, es gibt diese klassische Einteilung und jeder kennt noch das 120-80 von einem guten Blutdruck. Und ich glaube, das passt auch immer noch ganz gut. Und dann gibt es hier diese Stufen mit Hypertonie Grad 1, Grad 2, Grad 3. Jetzt vor allem, wenn man das Ganze aus einer Krankheitsperspektive sieht. Aber auch beim Blutdruck ist es ja so, normal ist nicht gleich optimal. Ne? Weil wenn ich jetzt zum Arzt gehe und ich habe 135-90, dann würde der Arzt noch sagen, oh gut, mach dir keinen Stress.
Ja, ich glaube, das kommt wieder auf den Arzt an, ja, aber und wie alt du bist auch, ne? Ob der sagen würde, normal, ich glaube, wenn du jetzt Mitte 20 wärst, würde jeder Arzt auch sagen, okay, so, also auch glaube ich schon vor 10 Jahren.
Dann bin ich mir nicht sicher.
Ja, gut, da bist du nicht sicher, okay. Nicht sicher. Ja, hast wahrscheinlich recht. Aber per se, ja, also wie ist es eigentlich? Genau, wir haben diese 120-80, das ist so der Standard normale Blutwert, da will man irgendwo sein, ne? Was man mittlerweile gelernt hat, auch in vielen, vielen Studien, ist, dass es sogar besser ist, so ein bisschen darunter zu liegen. Weil eigentlich schon da anfängt, das Risiko linear zuzunehmen. Das heißt, wenn man über 120-80 ist, nur ein Ticken, dann fängt schon an, das Risiko deutlich zuzunehmen. Ne? Und wird dann logischerweise aber auch immer höher, je höher der Blutdruck ist. Also es ist wirklich ein sehr, sehr klarer Zusammenhang zwischen Blutdruck und kardiovaskulärem Risiko. Und das ist schon interessant. Und deswegen sagt man eben mittlerweile, eigentlich ist besser, unter 120-80 zu sein. Irgendwie drunter. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz gut. Es gibt ja dann aber auch noch das Szenario, dass du wirklich stark drunter liegst, dann irgendwie meinetwegen irgendwie bei 90-50. Ne? Das ist dann wiederum auch wieder eher ein Nachteil, weil du dann natürlich auch im Alltag Probleme haben wirst. Und das sind dann so Leute, die häufig auch mal in Ohnmacht fallen, die irgendwie ja Probleme vielleicht auch mit Antrieb haben.
Da macht Aufstehen keinen Spaß.
Da macht Aufstehen wahrscheinlich keinen Spaß, obwohl man sich da wahrscheinlich auch dran gewöhnt. Ne? Also meine Oma ist zum Beispiel so eine, die hat irgendwie immer einen niedrigen Blutdruck und dann haut sie halt auch dreimal im Jahr, haut sie einfach um. Bis jetzt hat sie sich zum Glück noch nichts gebrochen. Also, aber da ist es ganz interessant, dass sie trotzdem ja irgendwie gut klarkommt im Leben und auch jeden Tag irgendwie radeln geht und was weiß ich. Aber sie ist schon eine, die morgens ein bisschen länger braucht zum Aufstehen, das auf jeden Fall. Aber trotzdem, es ist am Ende ist das nicht unbedingt schlecht, ne? Aber es ist natürlich im Alltag wahrscheinlich eine Einschränkung, zumindest für viele. Ne? Das heißt, du willst idealerweise drunter liegen, aber halt nicht zu niedrig. Ne? So kann man es, glaube ich, gut zusammenfassen.
Also wenn wir jetzt mal beim Optimalbereich bleiben, der Optimalbereich wäre dann eigentlich beim ersten Wert, also bei der Systole, 110 bis 120,
Ne? Ja, kann man
und
so
bei
sagen.
Und bei der Diastole, da hat man tatsächlich viele Studien auch gemacht, also tausende Studien schon. Und bei der Diastole ist es so, dass es einen J-förmigen Zusammenhang gibt. Und ich sage jetzt bewusst nicht U-förmig, weil J hat ja, ist ja der erste Strich, der hochgeht, ist ein bisschen kürzer, ne? Und der zweite, der hochgeht, ist ein bisschen länger. Hm. Und das ist auch tatsächlich so, weil kein Erwachsener hat ja eine Diastole von irgendwie 30, ne? Oder 40. Das ist ja super, super unwahrscheinlich und ja fast schon gar nicht mehr, sage ich jetzt mal, mit dem Leben gut vereinbar. Und nach oben hin gibt es aber wie immer wenig Grenzen. Ne? Es gibt auch schon mal Leute, die eine Diastole von irgendwie 200 gehabt haben. Hm. Also das ist auch möglich. Und da ist es scheinbar so, der Optimalbereich, der ist zwischen 70 und 80. Darunter steigt das Risiko und darüber steigt das Risiko. Also auch wenn du eine Diastole von unter 70 hast, hast du ein höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder für Herz-Kreislauf-Ereignisse. Die misst man ja da immer. Und wenn du eine höhere Diastole als 80 hast, dann hast du eben auch dieses erhöhte Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und vielleicht, damit man das ein bisschen besser versteht, eine Systole, die spiegelt eher das ist vor allem ein Wert für die Kraft vom Herzen und für die Widerstandsfähigkeit von den großen Gefäßen. Also wenn man sich das Herz vorstellt, das pumpt ja dann in der Systole das Blut eben in den Körperkreislauf raus, über die Aorta. Die Aorta ist das größte Gefäß, was wir haben. Und in die Peripherie hin wird das Ganze erstmal kleiner. Und die Diastole wiederum, die ist dann eben ein Wert, die eher den peripheren Gefäßwiderstand widerspiegelt, also dann die eher kleineren Gefäße im Gehirn, in den Extremitäten, in den Armen, in den Beinen, in den Organen dann. Also das ist eher ein Wert. Also dafür steht dann der diastolische Druck. Und das erstmal zur ganz, ganz normalen Unterscheidung. Und bei sehr jungen Leuten, also auch in unserem Alter, wenn man Mitte 20 ist oder in seinen 30ern ist, dann ist es oft so, dass der systolische Druck, der kann noch ganz gut, also die großen Gefäße, die bleiben lange elastisch, ne? Und die werden aber dann mit dem Alter ein bisschen steifer. Das heißt, die Systole, die geht dann eher sowas, was mit dem Alter auch hochgeht. Kommen wir später dazu. Blutdruck ist nicht nur eine reine Alterserkrankung, aber es ist halt auch einfach häufiger, dass mit dem Alter die Gefäße einen gewissen Schaden nehmen. Auch wenn man sich gesund ernährt, ist es so, dass die Gefäße über die Zeit hinweg einfach steifer werden, starrer werden. Und da geht dann die Systole hoch und verhältnismäßig bei der Diastole, das geht nicht immer automatisch mit. Ne? Also wenn du jetzt 120 zu 80 hast, hast du nicht dann in 30 Jahren 140 zu 95 zum Beispiel. Ne? Also das kann auch unabhängig voneinander sich weiterentwickeln. Man sollte sich einfach merken, der erste Wert ist vor allem für große Gefäße und für die Herzpumpkraft und der zweite Wert ist eher der periphere Gefäßwiderstand, weil das wird dann später auch nochmal relevant. Jetzt, super viele schauen ja auch einfach immer nur auf den ersten Wert und machen sich nur Gedanken beim ersten Wert. Was ist denn da so eine Einteilung? Wenn du sagen würdest, ich habe jetzt 140 als ersten Wert, 150, 160. Kann auch mal, wenn man so eine Blutdruckkrise hat, kann es auch mal auf 250 hochgehen. Ne? Das ist ja vollkommen klar, dass das nicht dauerhaft gesund ist. Aber wie ist denn da so eine grobe Einschätzung?
Ja, genau. Also ich meine, erstmal, du willst idealerweise natürlich unter 120 liegen. Das haben wir schon etabliert. Wenn du jetzt drüber liegst, dann kann es natürlich erstmal viele Gründe haben. Du hast gerade auch die hypertensive Krise angesprochen. Am Ende des Tages, wenn du nur ein bisschen drüber liegst, dann wird das aktuell noch so ein bisschen als normal eingeschätzt. Also zwischen 120 und 129 wird de facto noch als normal bezeichnet. Als hochnormal wird dann bezeichnet 130 bis 139. Und dann, wenn du darüber liegst, dann wird eigentlich erst von der Hypertonie, also dem tatsächlichen Bluthochdruck, gesprochen. Es ist aber natürlich so, dass wir eigentlich ja schon am Anfang angesprochen haben, dass eigentlich ab 120 ja schon das kardiovaskuläre Risiko steigt. Das heißt eigentlich ja auch der Bluthochdruck steigt. Also das ist de facto einfach auch schon nicht gesund, wenn du zwischen 120 und 140 liegst, obwohl das eigentlich noch klassifikationstechnisch noch nicht als Bluthochdruck gilt. Und das ist natürlich schon noch mal ganz spannend und das kommt natürlich jetzt auch wieder zurück auf das, was du am Anfang gesagt hast. Ja, wahrscheinlich würde da jetzt erstmal wenige Ärzte sagen, hey, tu was dagegen. Aber man sollte es vielleicht schon machen, weil das Thema ist nicht, dass es jetzt irgendwie in einem Jahr dich irgendwie ins Grab bringt, aber es ist halt was, was über die Jahre, über die Jahrzehnte hinweg richtig Probleme machen kann und vor allem halt einfach unfassbar ungesund ist. Und deswegen sind diese Klassifikationen wahrscheinlich mittlerweile, kann man sagen, ein bisschen veraltet oder nicht mehr ganz passend und passen auch nicht mehr zu dem, ja, zu dem langen Leben, das wir haben. Dass man eben am Ende vielleicht 40 Jahre lang mit einem hohen Blutdruck rumläuft und dann eigentlich nichts dagegen tut.
Ne? Ja, es ist ja wie bei so vielen Sachen, das ist ja auch bei Blutfetten so, beim LDL oder ApoB, je nachdem, welchen Wert man halt misst, ist es beim Blutzucker genauso. Man hat eigentlich über die letzten Jahre und Jahrzehnte herausgefunden, dass es häufig ein Kontinuum ist. Hm. Ne? Also es gibt nicht mehr so diesen Cut-off und ab jetzt ist es, also in den Leitlinien gibt es diese Cut-offs noch, aber eigentlich ist das ein Kontinuum, weil man mittlerweile weiß, für jede 5 mm Quecksilbersäule, so dieses mmHg, das heißt Millimeter Quecksilbersäule, das ist die Einheit, wie man den Blutdruck misst, der, man weiß, dass das Risiko, das geht halt relativ linear dann auch hoch. Ne? Irgendwann wird es dann vielleicht exponentiell, weil es ist sicher ein Unterschied, ob du dann 200 oder 210 oder 220 hast, da geht es dann vielleicht nicht mehr so ganz linear, aber es ist ein Kontinuum, mit jedem bisschen, was die Werte steigen, steigt auch ein bisschen das Risiko mit und am Ende des Tages oder am Ende des Lebens, passt vielleicht besser, ist es dann so, dass die Area under the curve entscheidend wird. Das ist jetzt ein abstrakter statistischer Begriff, würde ich mal sagen, aber es macht einen Unterschied, ob du mit 50 plötzlich hohes LDL bekommst und dann ein Jahr ein hohes LDL hast oder ob du schon seit du 25 bist immer ein leicht erhöhtes LDL hast. Das Risiko für eine kardiovaskuläre Erkrankung ist im zweiten Fall ja sehr viel höher, ne? Weil du über viele, viele Jahre immer ein leicht erhöhtes LDL hattest oder einen erhöhten Blutzucker hattest oder halt auch einen leicht erhöhten Blutdruck, weil dieser Schaden dann akkumuliert, also der addiert sich dann aufeinander. Und deswegen sollte man sich mit diesen Themen auch schon so früh beschäftigen und einfach mal nachmessen. Erstens, damit man eine Baseline hat und weiß, wo gehe ich denn eigentlich um? Und wir sprechen später nochmal darüber, wie man denn eigentlich messen sollte, weil es bringt mir jetzt nichts, einmal zum Arzt zu gehen, der misst dann Blutdruck und dann ist er okay, zu hoch oder zu niedrig. Diese eine Messung ist einfach
wahrscheinlich
nutzlos.
Zu hoch.
Genau. White Coat Hypertonie.
Genau.
Aber diese eine Messung ist halt super nutzlos, ne? Weil du kannst halt nervös sein oder du kannst schlecht geschlafen haben oder du kannst super entspannt sein, was weiß ich, ne? Ja. Das kann man eigentlich so wirklich erst über eine Messserie abbilden.
Ja, was ich da super spannend fand, ist auch nochmal, du hattest ja auch nochmal so ein paar Studien rausgesucht, die ja wirklich sehr, sehr eindeutig alle sind. Und da war zum Beispiel ein Beispiel, da wurde eine Patientengruppe genommen zwischen 18 und 45. Also ich würde sagen, eine eher jüngere Altersgruppe. Ne? Und bei allen Personen, die einen hochnormalen Blutdruck hatten, das war 130 bis 139, ne? Also jetzt immer noch in einem Bereich, der noch nicht als Bluthochdruck gilt, ist das Herz-Kreislauf-Risiko um 35% schon erhöht gewesen. Und das ist eine Altersgruppe, die enorm jung ist, also wo Herz-Kreislauf-Risiko ohnehin schon niedrig ist. Ne?
Ja, und vor allem eine Altersgruppe, die sich wahrscheinlich mit dem Thema noch nicht beschäftigt.
Nee, 0,0, genau. Wo man vielleicht der obere Teil davon zwischen 40 und 45 bekommt dann das erste Mal so ein bisschen Klapser vom Arzt und sagt, ja, okay, das müssen wir uns vielleicht mal jetzt anschauen. Ne? Aber der ganze Rest, der fällt einfach unten durch. Der wird gar nicht wirklich behandelt. Ne?
Also wichtig ist einfach, dass man sich merkt, es gibt beim Blutdruck keinen wirklichen Cut-off, sondern es ist ein Kontinuum. Es ist ein steigendes Risiko mit jedem 5 oder 10 Millimeter Quecksilbersäule, mmHg. Der Blutdruck steigt auch das Risiko mit.
Ja.
Das sollte man sich merken. Deswegen will man eigentlich in einem Optimalbereich liegen, so lange wie möglich. Und solange man das über Lifestyle und alle anderen Sachen, die man machen kann, sprechen wir später nochmal darüber, solange man es mit denen Methoden in einem Optimalbereich halten kann. Jetzt Blutdruck selber ist ja für viele auch gar nicht so verständlich, wieso denn dieser hohe Blutdruck eigentlich schlecht ist. Ne? Also man würde das, was man vielleicht noch sehr, sehr gut versteht, ist, ich habe einen hohen Blutdruck, das heißt, das Herz muss mehr arbeiten. Das ist mal das Verständlichste, weil der Blutdruck ist ja der Blutdruck im Gefäßsystem und das Herz muss ja immer gegen diesen Blutdruck ankämpfen. Blut aus dem Herzen wird ja nur ausgeworfen, wenn der Druck im Herzen höher wird, als der Druck im Gefäßsystem. Mhm. Ne? Also wenn ich 120 mmHg habe oder 160, dann macht das einen Unterschied, weil das Herz muss bei 160 ja sehr viel kräftiger pumpen und wird deswegen auch mehr beansprucht. Aber wie ist das eigentlich mit den Gefäßen?
Ja, genau. Also am Ende kann man sich das ja schon so ein bisschen vorstellen. Wenn konstant mehr Druck im Kessel ist, ne, dann wird natürlich auch die Gefäßwand de facto mehr beansprucht. Ne? Und dadurch wird, das nennt man quasi die innerste Schicht von den Gefäßen, das nennt man Endothel, das wird davon mehr beansprucht und eben auch geschädigt. Und dadurch entsteht wiederum auch mehr Entzündung in den Gefäßen. Kann man sich eigentlich ganz gut vorstellen. Kleine Mikroverletzungen, dann wandert immer erstmal Entzündung ein. Das ist ganz normal. Also auch wenn man eine Wunde auf der Haut hat. Ne? Erstmal entzündet sich das so ein bisschen, wird so ein bisschen rot, fängt vielleicht auch ein bisschen Jucken an, auch wenn es heilt. Das ist ein bisschen Entzündung immer da. Das heißt, das Gleiche passiert de facto auch in den Blutgefäßen. Und was auch ganz, ganz spannend ist, ist, dass dadurch, dass da eben mehr Schädigung da ist, auch weniger NO da ist. Und über NO haben wir, glaube ich, schon sehr häufig gesprochen. Ist ein sehr, sehr großes Lieblingsthema von uns. Stickstoffmonoxid, das ist einfach ein sehr, sehr wichtiger Stoff in den Blutgefäßen, der zum Beispiel auch durch verschiedene Atemtechniken angepasst werden kann, beispielsweise Nasenatmung und so weiter.
Oder Summen.
Summen, genau. Ja, genau. Da kriege ich immer großen Ärger, wenn ich das mache zu Hause. Auf jeden Fall ist NO extrem wichtig, um die Gefäße zu erweitern. Und wenn weniger NO dann da ist, dann verengen sich die Gefäße auch. Das heißt, wir haben dann eher eine weitere Verengung, was ja dann aber auch dazu führt, dass der Blutdruck wiederum ansteigt, weil weniger Platz ist. Ne? Das heißt, es ist so ein bisschen wie so ein Teufelskreis. Außerdem erhöht das auch deutlich die Wahrscheinlichkeit, sicherlich auch vor allem durch die Entzündung, dass Atherosklerose passiert. Also das heißt, dass sich Plaques ablagern, dass da tatsächlich Entzündung im Gefäß ist und dann sich diese Cholesterin-Calcium-Plaques eben bilden. Und dann irgendwann gegebenenfalls auch zu echten Gefäßverengungen führen. Das heißt, das ist auch ein großes Problem. Und dann ist das nächste, dass natürlich das Herz selber auch belastet wird. Das heißt, wenn ohnehin schon mehr Druck im Kessel ist, muss auch das Herz mehr Druck ausüben, um überhaupt das Gefäßsystem sauber zu bespielen. Und das führt dann irgendwann dazu, dass der Herzmuskel auch so ein bisschen überbeansprucht beziehungsweise hypertrophiert, also größer wird. Und das, wenn der zu groß ist, ist auch ein Problem, weil das führt dann irgendwann dazu, dass er auch träge wird. Ne? Und man ist, das ist jetzt natürlich ein bisschen ein anderes Beispiel, eine andere Richtung, aber es gibt ja auch diesen plötzlichen Herztod bei Sportlern. Der liegt meistens auch an der Herzhypertrophie oder häufig zumindest. Ne? Und das heißt, es ist auf jeden Fall was, was man nicht will. Ne? Also großes Herz ist per se nicht schlimm, aber zu groß ist halt auch nicht gut. Ne? Und das will man auf keinen Fall, ne? Wenn diese Gefäßwände beziehungsweise die Wände der Herzkammern, wenn die zu dick werden, das willst du auf jeden Fall vermeiden.
Ich meine, das ist ja im Grunde wie wenn man ins Fitnessstudio geht und Bizeps- oder Trizeps-Training macht. Für den Herzmuskel ist es genau das Gleiche, wenn der Blutdruck hoch ist. Ne? Ja. Dann wird der Herzmuskel halt trainiert, der erreicht dann eine gewisse Größe und ab einer gewissen Größe ist es schwierig, dass der Herzmuskel noch gleichzeitig erregt werden kann, unter Anführungszeichen. Mhm. Also jeder Muskel, der wird ja angesteuert über das Gehirn. Also wenn man seine Hand bewegen will, so aufmachen, zumachen, dann wird das ja auch angeregt über das Gehirn. Beim Herzen müssen wir das nicht aktiv tun. Also das passiert automatisch. Da gibt es in gewisser Maße einen Schrittmacher, das ist der Sinusknoten zum Beispiel oder der AV-Knoten. Und diese Erregung, die kann dann nicht mehr über den ganzen Herzmuskel gehen, weil man hat ja dann meistens auch einen höheren Puls, weil man ja viel, viel kräftiger und häufiger pumpen muss, damit man, also nicht nur kräftiger, sondern auch häufiger, damit man den Körper noch mit Blut versorgen kann. Und das kann dann auch zu Herzrhythmusstörungen führen. Und das ist dieses klassische Vorhofflimmern. Das ist ja sehr, sehr weit verbreitet. Viele Leute checken das gar nicht. Manche Leute merken es, wenn sie dann plötzlich so Herzstolpern oder so Herzflattern bekommen. Aber hoher Blutdruck, auch sehr, sehr hohes Risiko für Vorhofflimmern. Mhm. Bei vielen Leuten ist es so, wenn man Herzstolpern hat, wenn einem das auffällt, sollte man unbedingt mal den Blutdruck messen, weil das kann ein Grund dafür sein. Bei vielen Leuten, wenn der Blutdruck dann behandelt ist oder wieder sinkt, ist dieses Vorhofflimmern wieder weg. Ja. Also dieses Herzflattern wieder weg. Und ein anderer Effekt von hohem Blutdruck ist halt auch leider noch Demenz. Heute wird es immer häufiger. Ne? Also ist ja schon fast so. Ich glaube, über 90 hat leider jeder Zweite schon einer demenziellen Erkrankung. Das muss nicht Alzheimer sein. Es gibt auch frontotemporale Demenz, es gibt auch eine vaskuläre Demenz, wenn die Gefäße kaputt sind. Blutdruck leidet, unterstützt eher diese vaskuläre Demenz, ne, wenn die Gefäße kaputt sind, dass das Gehirn nicht mehr ausreichend durchblutet werden kann, dass sich Plaques bilden und so weiter und so fort. Das heißt, es ist einfach eine Basis für sehr, sehr viele schlechte Dinge, die man eigentlich gar nicht haben will im Leben. Demenz, kardiovaskuläre Erkrankungen, Schlaganfälle und so weiter und so fort. Und deswegen ist das Ganze so gefährlich, einerseits wegen der Belastung vom Herzen und andererseits wegen den Schäden an den Gefäßen. Und das ist die Basis für alles, was dann danach kommt. Und wenn man noch einen Schritt zurückgeht und sich erstmal anschaut, wie denn eigentlich dieser Bluthochdruck entsteht, dann ist es nicht so, dass es da eine definierte Ursache gibt. Also eine Sache, die jetzt diesen Bluthochdruck verursacht, sondern was mit dem Alter passiert, ist ja diese Gefäßsteifigkeit, das hatte ich vorher schon gesagt. Es ist ganz normal und das kann man eigentlich auch nicht wirklich verhindern, dass die Gefäße mit 60 steifer sind als mit 20. Das passiert halt auch einfach so, das ist eine Abnutzung über die Zeit hinweg. Dem kann man auch erstmal, also kann man natürlich schon entgegenwirken. Je niedriger der Blutdruck, desto länger bleiben die Gefäße natürlich auch elastisch und steif. Je mehr man sich bewegt, desto mehr werden die Gefäße auch mal beansprucht und beansprucht insofern, als dass sie dann auch elastischer bleiben, wenn man laufen geht. Wenn der Puls mal hochgeht, wird das Herz beansprucht, die Gefäße beansprucht. Das ist halt auch einfach gut. Und dann werden diese Gefäße steifer, aber es ist halt nicht nur diese Alterskomponente, sondern sehr viel, was man auch mit seinem Lebensstil heutzutage verursacht. Wir sagen ja so oft, dass unser Körper nicht gemacht ist für die Gegebenheiten der heutigen Zeit, für die Art, wie wir uns ernähren, für die Art, wie wir uns nicht mehr bewegen. Und das spielt halt eben auch eine Rolle.
Ja, genau. Also am Ende, glaube ich, kann man es ganz gut zusammenfassen. Chronischer Stress und metabolische Gesundheit. Und wenn du die beiden Sachen unter Kontrolle hast, dann wirst du höchstwahrscheinlich auch keinen hohen Blutdruck bekommen. Aber auch eins von den beiden alleine kann natürlich schon zum hohen Blutdruck führen. Ne? Und chronischer Stress, ganz einfach, sind wir irgendwie alle ausgesetzt. Das ist halt einfach ein bisschen auch dieser moderne Lifestyle, gerade wenn man in der Stadt lebt, wenn man vielleicht viel arbeitet. Das ist einfach chronischer Stress, braucht man nicht drum herum reden. Und das führt irgendwann auch zu einer gewissen Gefäßsteifigkeit. Das führt dazu, dass die ganze Zeit der Sympathikus aktiviert ist. Das heißt, dass man die ganze Zeit so ein bisschen im Fight-Modus ist. Das zieht die Gefäße so ein bisschen zusammen. Man wird ein bisschen steigert den Blutdruck. Warum? Weil ein höherer Blutdruck ist ja auch damit assoziiert, dass man irgendwie vielleicht gerade Sport macht oder so. Ne? Das heißt, man braucht ja auch manchmal einen höheren Blutdruck. Das ist ja auch vollkommen fair. Aber wenn der halt die ganze Zeit erhöht ist, ist tendenziell schlecht. Und auf der anderen Seite metabolische Gesundheit, Stichwort Insulinresistenz. Du willst halt einfach nicht in diese Insulinresistenz reinfallen, weil das führt dann downstream zu ganz vielen negativen Effekten. Und zwar, wenn Insulin erhöht ist und das dauerhaft und chronisch, dann wird Salz de facto im Körper gehalten, in der Niere gehalten. Das führt dann wiederum dazu, dass das Salz auch in den Blutgefäßen länger bleibt. Und wenn du mehr Salz hast, dann hast du im Grunde mehr Druck für Flüssigkeit in die Blutgefäße zu kommen. Das nennt man Osmolarität, war das, glaube ich. Ne?
Genau. Oder osmotischer Druck.
Osmotischer Druck, genau, das ist das richtige Wort. Und dadurch steigt der Innendruck. Das heißt, das kann man auch ganz leicht sogar selber hacken, wenn man sagt, morgens stehe ich auf und trinke erstmal einen Elektrolytmix. Machen ja mittlerweile viele Leute. Das ist ja de facto auch nur Salz, ne? Aber halt ein abgestimmter Salzmix. Das führt auch erstmal dazu, dass der Blutdruck hochgeht. Das führt einfach dazu, dass mehr Flüssigkeit in das System kommt. Und das ist auch erstmal positiv, solange das halt nicht den ganzen Tag anhält, ne? Weil es macht dich dann erstmal wach. Und Insulinresistenz hat downstream genau diesen Effekt und sorgt einfach dafür, dass Salz im Körper gespeichert wird. Und das willst du auf Dauer nicht. Und das ist eigentlich ganz interessant, auch wenn man sich Bildgebungen von älteren Menschen anschaut, man findet eigentlich immer irgendwie Salz im Gewebe. Und das hängt eben genau mit dieser insulinbedingten Salzretention zusammen. Und das sammelt sich über die Jahrzehnte an und wird dann immer mehr. Und dadurch steigert sich natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass du einen richtigen Bluthochdruck bekommst. Ne, das ist eigentlich super, super spannend. Aber das ist halt auch was du eigentlich verhindern kannst, indem du einfach dafür sorgst, dass dein Insulin unten bleibt, dass du auf deinen Blutzuckerspiegel ein bisschen achtest, nicht zu viel Kohlenhydrate, nicht zu viel prozessierte Nahrung, die auch viel so Natrium und vor allem auch Kohlenhydrate enthält, weil das zusammen macht einfach furchtbar Probleme. Ne?
Ganz davon abgesehen, dass Diabetes oder eine schlechte Blutzuckerkontrolle die Gefäße ohnehin kaputt macht.
Ja, das kommt dann auch noch dazu.
Und die werden dann schneller steif, man hat mehr Arteriosklerose, peripheren, ich sag jetzt mal, Teile vom Körper werden schlechter durchblutet. Das fängt bei den Beinen an, bei den Händen an und so weiter und so fort. Vielleicht noch ein Wort zum Sympathikus, weil das finde ich noch ein bisschen untergegangen. Das Thema Schlaf. Beim Schlaf ist es ja so, dass der Blutdruck erstmal fällt. Da hat man einen relativ starken Dip, nennt man das. Wenn der Blutdruck relativ stark abfällt, dann hat man einen relativ starken Dip. Und das ist auch super wichtig, weil das heißt, die Gefäße entspannen sich, der Gefäßtonus, der wird lockerer und der Blutdruck geht runter. Wenn man jetzt schlecht schläft, zu kurz schläft oder häufig aufwacht in der Nacht, dann ist das besonders schlecht für die Diastole. Also wenn jemanden isoliert, also man nennt das dann isoliert diastolische Hypertonie, also wenn der zweite Wert beim Blutdruck, die Diastole, hoch ist, dann gibt es viele Gründe, da zählt natürlich auch Übergewicht dazu, das ist ja auch klar, weil wir haben gesagt, eine Diastole spiegelt den peripheren Widerstand wider, das heißt, wenn du Übergewicht hast, dann ist natürlich die Durchblutung von den ganz peripheren Teilen vom Körper schwieriger, ne? Oder das geht nur noch mit erhöhtem Druck. Dann ist natürlich Rauchen dabei, dann ist natürlich Alkohol dabei und Bewegungsmangel dabei, aber halt eben auch also chronischer Stress und schlechter Schlaf. Darf man nicht vergessen. Leute, die eine obstruktive Schlafapnoe haben, Leute, die einen fragmentierten Schlaf haben, also häufig aufwachen in der Nacht, da zählt auch dazu, dass, das ist vor allem bei Männern jetzt weit verbreitet, dass man im Alter auch häufiger in der Nacht auf Toilette gehen muss. Die können auch Blutdruckprobleme bekommen, einfach weil dieser Blutdruckdip in der Nacht, der bleibt aus. Mhm. Weil der Schlaf ist unterbrochen, der Sympathikus fährt hoch, man ist wieder leicht in diesem Stressmodus. Es ist nicht so, dass man dann plötzlich hellwach ist und Berge versetzen kann, sondern es ist so, dass der Sympathikus hochgeht, dass man nicht mehr so entspannt ist und die Gefäße können sich nicht mehr entspannen, der Blutdruck bleibt hoch. Und das ist ein sehr, sehr häufiger Grund, neben diesen ganzen Lifestyle-Faktoren, die ich vorher genannt hatte, für einen erhöhten diastolischen Blutdruck. Und der ist, wie wir ja wissen, ähnlich schlecht wie ein erhöhter erster Wert, also wie ein erhöhter Sympathikus. Das sollte man noch im Blick behalten. Jetzt hast du schon Salz angesprochen. Und das ist, glaube ich, eines unserer Lieblingsthemen, wenn es um Blutdruck geht, weil es heißt ja immer, Salz ist total schlecht, bitte kein Salz mehr essen und das macht dein Blutdruck noch schlimmer und noch höher. Und dann gibt es noch ein anderes Lager, das sagt, nee, ist alles Blödsinn. Und es ist ja so, wenn man sich nicht so tief mit dem Thema beschäftigt, haben beide recht. Ne? Ja. Weil an der Salz-Story ist was dran, aber sie ist halt nicht so klar, wie man sich das eigentlich wünschen würde.
Genau, ist eigentlich sogar super interessant, weil es geht ja dann schon so weit, dass dann irgendwie auf einem Wasser Natriumarm steht. Oder ich glaube, wir hatten in Innsbruck an der Klinik, hatten wir auch mal die Case, dass sie nur noch Brezen ohne Salz verkauft haben und sowas. Und ich meine, das ist ja auch wirklich wahrscheinlich besser für die meisten Leute, also ist total fair, aber es greift so ein bisschen zu kurz, ne? Weil de facto ist Salz eigentlich nicht unbedingt das Problem. Es ist nur die Art und Weise, wie wir heute Salz konsumieren, ist das Problem. Und da muss man so ein bisschen die Unterscheidung machen zwischen Salz, wie man es vielleicht vor 100 Jahren oder so gekannt hat, wo das natürlich auch noch eine super wertvolle Geschichte war, und heute. Und heute ist das meiste Salz, was man konsumiert, eben Speisesalz, und das ist Natriumchlorid. Und das ist erstmal eigentlich wirklich nur diese beiden Stoffe, ne? Und normalerweise, wenn du aber jetzt Steinsalz oder so, was in Berchtesgaden oder was sich abgebaut würde, Reichenhall wär's, genau, was du da jetzt bekommen würdest, da wären ja auch noch andere Mineralien drin. Da wäre auch noch ein bisschen Kalium drin, vielleicht noch ein bisschen Calcium, vielleicht sogar noch ein bisschen Magnesium. Ne? Da wären verschiedene Mineralien drin und du würdest eigentlich so einen breiten Elektrolytmix immer zu dir nehmen. Der Nachteil ist nur, der wirkliche Salzgeschmack, der kommt halt vom NaCl, also vom Natriumchlorid, von diesem Speisesalz. Und deswegen hat man dann irgendwann entdeckt, okay, ja, ich brauche viel, viel weniger, wenn ich dieses Natriumchlorid nehme, und es ist viel salziger. Und das ist natürlich ja per se erstmal viel potenter. Und Problem ist aber, wenn du, da sprechen wir von was, das heißt Verhältnis von Kalium zu Natrium. Und wenn du eben viel zu wenig Kalium zu dir nimmst im Verhältnis zu diesem Natrium, dann kommst du irgendwann in eine Situation, dass dieses Salz eben retiniert wird und du tatsächlich einen Blutdruck reingerätst. Und es ist aber tatsächlich so, wenn du dieses Kalium wieder hinzusetzt, und das hat sich in Studien gezeigt, dann ist es genau andersrum, dann hast du eigentlich wiederum einen sehr positiven Effekt. Ne? Und das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Und da geht es wirklich eigentlich sogar nur um dieses Kalium. Magnesium, Calcium scheinen da gar nicht so wesentliche Rollen zu spielen, aber Kalium eben schon. Und wenn du sehr viel Salz zu dir nimmst, über prozessierte Nahrung oder viel im Restaurant essen, und da halt kein Kalium drin ist oder du mit Kalium nicht irgendwie gegensteuern schaffst, dann wirst du irgendwann halt schon ein Problem mit Salz bekommen. Und das ist eigentlich der kleine, aber feine Unterschied. Der hängt eigentlich nur an diesem Kalium und ansonsten eigentlich nichts.
Also es geht am Ende nur um dieses Verhältnis von Natrium zu Kalium. Das muss sich irgendwie die Waage halten. Das ist sehr, sehr ähnlich zu Omega 6, Omega 3, weil, weil Omega 6 ist auch per se nicht schlecht. Das Problem ist das Missverhältnis, ne? Dass man zu viel Omega 6 und zu wenig Omega 3 hat. Und bei Natrium-Kalium ist es gewissermaßen gleich. Natrium ist nicht per se schlecht, wir brauchen noch Natrium im Körper, aber wir haben halt so viel Natrium und so wenig Kalium, dass es dass das halt sehr stark ausschlägt. Und du hast schon gesagt, dass wir heutzutage in Speisesalz, da wird ja hauptsächlich Natriumchlorid verwendet. Und in Fertiggerichten, in Restaurants, da wird halt mit Speisesalz gearbeitet. Ne? Steinsalz oder wie du es aufgezählt hast, das löst alleine das Problem ja nicht wirklich, weil klar, da sind noch andere Mineralien mit dabei. Und das ist auch super, die kann der Körper auch total gut verwerten. Aber das ist ja trotzdem immer noch sehr salzig und trotzdem ist da immer noch unverhältnismäßig viel Natrium auch mit dabei. Das heißt, die eigentliche Aufgabe wäre, dass wir unseren Kaliumhaushalt über die Ernährung dann wieder gerade ziehen oder gerade rücken. Ne? Jetzt sollte man das nicht einfach als Auftrag nehmen und jetzt kaufe ich mir gleich mal ein maximal hochdosiertes Kalium-Supplement und das schmeißt man sich dann jeden Tag ein, weil Kalium ist ja auch sehr stark reguliert, auch zu viel Kalium ist schlecht. Wenn man das aber über die Nahrung macht, dann funktioniert das eigentlich sehr gut, weil man hat ja sehr viele kaliumreiche Lebensmittel, die man nehmen kann. Man kann das trotzdem mit einem Supplement probieren, da halt auch einfach auf die Dosierung achten, sich auf die Angaben auf dem Etikett halten, dann funktioniert das auch sehr gut. Aber nur, dass man das mal versteht, Natrium hat im Grunde die exakt gegengesetzten Effekte von Kalium. Kalium entspannt die Gefäße, sorgt dafür, dass wir mehr Salz ausscheiden, also mehr Natrium ausscheiden über die Niere und senkt vor allem den Blutdruck. Da gibt es auch genügend Studien dazu, wenn man Kalium supplementiert, ob das jetzt über Supplements ist oder über die Ernährung ist, dann sinkt der systolische Blutdruck bei gesunden Leuten und bei Leuten, die Bluthochdruck haben, sogar noch stärker. Das sind dann so zwischen 6 und 7 Punkte oder zwischen 6 und 7 mmHg, um das mal irgendwie runterzubrechen. Also das sollte man einfach im Hinterkopf behalten. Salz ist nicht schlecht, das ist falsch, aber man muss dieses Missverhältnis zwischen Natrium und Kalium gerade rücken. Und klar, es macht Sinn, dass man bei Natrium dann auch den Rotstift ansetzt, aber man muss nicht komplett auf Salz verzichten, wenn man gleichzeitig eine ausreichende Kaliumeinnahme sicherstellt.
Ja, ich denke, genau, das Hauptproblem rührt eigentlich eher daher, dass man halt so viel verstecktes Natrium zu sich nimmt, was man nicht mitbekommt. Ne? Also wenn du ein Fertiggericht dir warm machst, dann wird da höchstwahrscheinlich eine ganze Menge Natriumchlorid drin sein und halt eben fast gar kein Kalium. Ne? Und das Gleiche auch, wenn du halt im Restaurant isst, du weißt halt gar nicht, wie viel Salz die da schon reingemacht haben. Und da kommen wahrscheinlich meistens dann am Ende die Probleme her. Und klar, und dann hast du natürlich am Ende noch die Kombination sicher mit High Carb und beziehungsweise Zucker einfach. Dann wirst du auch nochmal eine Retention reinkommen. Aber das heißt, Kalium supplementieren kann sogar ein bisschen gefährlich sein. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, auch zusammen im Herzen. Sollte man einfach nicht zu viel von nehmen. Deswegen besser darauf achten, das einfach aus der Ernährung zu holen. Und idealerweise halt, wenn man Salz kauft, auf jeden Fall nicht Speisesalz kaufen. Dann hat man zumindest schon mal ein bisschen Kalium drin und ein bisschen dieses Verhältnis ausgeglichen.
Wo ist Kalium viel drin? Das sind einerseits Hülsenfrüchte. Das ist was bei vielen Leuten nicht mehr so häufig auf dem Speiseplan steht. Dann Gemüse, vor allem möglichst frisches Gemüse, was auch bis zur Reifung am Ende in der Sonne war und nicht dann irgendwie in Transportern mit Ethen begast wurde und so dann seinen Reifeprozess abgeschlossen hat. Das ist noch wichtig. Bananen sind zum Beispiel sehr kaliumreich, das hat man vielleicht auch schon mal gehört. Nüsse sind sehr kaliumreich, das heißt, es gibt genügend Lebensmittel, die ausreichend Kalium beinhalten, die helfen, das Ganze so ein bisschen gerade zu rücken. Ne? Und das einfach im Hinterkopf behalten, weil ich kenne so viele Leute mit einem hohen Blutdruck und niemand hat noch von dem Kaliumproblem gehört, dass man das mit Kalium, ja, also ich behandle das jetzt vielleicht das falsche Wort, aber dass man das auf jeden Fall mit Kalium unterstützen kann. Und alle sagen immer nur, ich muss ja auf Salz verzichten. Ne? Und das ist alleine sicher nicht schlecht, aber wie gesagt, einfach das Kalium nicht vergessen.
Und das ist natürlich, wenn du wirklich vehement auf Salz verzichtest, ist es ja auch echt nicht geil. Ne? Also wenn du dich zum Beispiel müde
schmeckt
fühlst.
Schmeckt dir auch nicht gut.
Ja, schmeckt nicht, du wirst dich wahrscheinlich müder fühlen. Ne? Der ganze Körper, also wir brauchen ja auch Salz. Ne? Wir brauchen ja diese Elektrolyte, um eben das Blut auch in den Blutgefäßen zu halten. Ne? Das ist ja auch wichtig. Und das aus dem Gewebe auch rauszuholen, das Blut, die Flüssigkeit. Ja, das heißt, ganz ohne Salz geht es eben auch nicht. Und es ist dann auch gar nicht so gut, wenn man zu wenig Salz drin hat. Und auch zum Beispiel, wenn man jetzt ein Wasser trinkt, was extrem elektrolytarm ist, dann tut sich der Körper einfach viel schwerer, dieses Wasser auch im Körper zu behalten und tatsächlich auch seine Muskeln, seine Zellen wirklich, wirklich, ja, befeuchtet zu halten.
Ganz allgemein zur Erklärung, warum Salz zu einem hohen Blutdruck führt. Also der Körper hat ja in den Blutgefäßen eine gewisse Konzentration von Elektrolyten, die er möglichst konstant halten möchte. Das gilt für Natrium, das hat einen Optimalbereich, soll nicht zu niedrig, nicht zu hoch sein. Das gilt für Kalium, das gilt für Calcium. Wenn wir jetzt sehr, sehr viel Natrium im Körper haben, sehr, sehr viel Natrium über unsere Nahrung aufnehmen, dann landet dieses Natrium in den Blutgefäßen. Und als Ausgleichsmechanismus versucht dann der Körper, mehr Flüssigkeit in diese Blutgefäße zu ziehen, damit die Konzentration am Ende wieder passt. Weil wir haben ja diesen Optimalbereich und das wird dann praktisch so stark verdünnt mit Flüssigkeit, mit Wasser, damit diese Konzentration wieder passt. Also nicht zu hoch ist und nicht zu stark konzentriert ist. Und deswegen bleibt diese Flüssigkeit dann auch in den Blutgefäßen. Mehr Flüssigkeit in den Blutgefäßen heißt einfach einen höheren Blutdruck. Also da einfach nochmal kurz zum Hintergrund, wieso das auch zu einem hohen Blutdruck führt. Das liegt eben an den fixen Konzentrationen, die wir halten. Und wenn wir viel Natrium haben, dann wird auch mehr oder auch viele andere Elektrolyte haben, dann wird eher mehr Flüssigkeit in die Gefäße gepumpt oder gezogen aus dem Gewebe. Und deswegen ist der Blutdruck dann hoch. Das sollte man noch im Hinterkopf behalten. Jetzt Blutdruck messen ist ja nicht ganz so einfach. Ne? Wenn du jetzt zum Arzt gehen würdest oder du mal Blutdruck gemessen hast und der Blutdruck war zu hoch. Was wäre denn so ein ideales Schema, was du dann vielleicht schon zu einem ersten Arzttermin mitnehmen kannst? Weil ansonsten gehst du zum Arzt, sagst, oh, ich glaube, mein Blutdruck ist zu hoch, der misst einmal, sagt so, okay, ja, ist zu hoch oder nee, passt eh und schickt dich dann vielleicht heim mit der Aufgabe, dass du 7 Tage lang, 3 Mal am Tag den Blutdruck misst und das könntest du ja aber auch eigentlich schon vorher machen, ne? Und schon dir einen Arztbesuch eigentlich sparen.
Ja, genau. Also der Arzt wird im Idealfall, würde der nicht sofort reagieren, außer du hast einen extrem hohen Blutdruck, ne? Dann würde der sagen, okay, irgendwas stimmt hier vielleicht nicht. Aber der würde erstmal sagen, ja gut, das bringt mir jetzt genau gar nichts. Also wir haben genau gar nichts gelernt in diesem Termin. Ich schicke sie jetzt nochmal heim. Und sie messen jetzt erstmal 7 Tage, 2-3 Mal am Tag ihren Blutdruck und dann zeichnen sie das auf und dann zeigen sie mir das danach und dann können wir gerne darüber reden. und das kann man eigentlich idealerweise auch schon selber machen. Man kann sich auf Amazon, wo auch immer, man kann sich für 30, 40 Euro ein Blutdruckgerät kaufen. Ist eine wirklich sinnvolle Investition und man macht einmal im Jahr einfach eine Woche, wo man misst und das dokumentiert und fertig. Und das Gute ist, man macht das in einem Setting zu Hause, man macht das unaufgeregt, man macht das an mehreren Tageszeiten. Das heißt, man sieht auch Tageszeitunterschiede, die es ja auch gibt beim Blutdruck und die auch manchmal je nach Erkrankung auch sein können, dass manche Menschen morgens noch total fein sind und abends aber schon total hoch, ne? Wenn es zum Beispiel vielleicht auch mit Stress zusammenhängt, ne? Also am Ende ist die Tageszeit halt auch relevant. Deswegen ist es auch wichtig, dass man diesen Verlauf mal gesehen hat. Man macht das einmal im Jahr. 5-7 Tage, es reichen wahrscheinlich auch 3 in den meisten Fällen, wenn man sich schon ein bisschen kennengelernt hat. Und wenn dann mal im Vergleich zum Vorjahr oder generell mehrere hohe Werte auftauchen, ne? Mehr als 1 oder 2, ne? Dann sollte man auf jeden Fall mal mit dem Arzt sprechen und den drüber schauen lassen. Wenn jetzt aber nur 1-2 Werte ein bisschen höher waren, dann ist halt immer die Frage, okay, ja, wahrscheinlich liegt das irgendwie daran, dass ich noch nicht ganz zurückgekommen war, dass ich irgendwie mich gerade bewegt habe. Irgendwie gerade vielleicht mit dem Radl heimgekommen bin und mich dann zu schnell hingesetzt habe und mein Blutdruck gemessen hat. Es gibt so viele Faktoren. Das heißt, dass eine Messung ist de facto wertlos, muss man ehrlich sagen. Es ist einfach bringt uns genau gar nichts. Man muss es regelmäßig messen. Und da kommen natürlich dann jetzt auch die Wearables ins Spiel, die das schon so ein bisschen können. Ne? Ich habe am Anfang den Whoop angesprochen, den man ja auch so ein bisschen eichen kann mit so einem Blutdruckmessgerät. Und der misst dann theoretisch jeden Tag und du siehst so einen Trend. Und das ist dann eigentlich schon ganz cool. Man darf sich halt nur nicht drauf verlassen. Es ist am Ende alles noch recht inakkurat. Ich glaube, da hast du noch Daten rausgesucht, kannst ja gleich nochmal ein bisschen erzählen, dass da einfach die Accuracy ja für eine wirkliche Diagnose einfach noch viel, viel zu ungenau ist.
Ja, vielleicht, um gleich drauf einzugehen, ja. dass das Whoop, das ist ja nicht irgendwie medizinisch zertifiziert für eine Blutdruckmessung. Ne? Das ist auch der Grund, wieso die FDA WHOOP eigentlich untersagt hat, damit Werbung zu machen, weil so der Eindruck erweckt wird, dass es irgendeine Art von medizinischer Messung macht. Am Ende, ja. Was WHOOP aber nur macht, du musst das ja am Anfang kalibrieren, sonst ist es ohnehin komplett wertlos. Ne? Und auf Basis von dieser Kalibrierung wird der Blutdruck dann geschätzt anhand von deinen Pulswellen. Also zum Beispiel, wenn du einen hohen Blutdruck hast, dann wird deine Pulswelle ein bisschen anders ausschauen, wie wenn du einen niedrigen Blutdruck hast. Ne? Oder auch generell der Puls, also die Herzfrequenz. Das sind Werte, die WHOOP heranzieht, um deinen Blutdruck zu schätzen oder zu predikten. Hm. Aber das ist halt super, super fehleranfällig. Das muss man halt dazu sagen. Also ich würde mich nie und nimmer auf sowas verlassen. Es ist nice to have. Wenn du 25 oder 30 bist, dann passt es wahrscheinlich auch. Dann hast du wahrscheinlich eh keinen Bluthochdruck. Und für eine Trendanalyse ist es sicher gut geeignet. Ganz anders ist es bei diesem HILO oder HILO Wearable, das ja nur für Blutdruck praktisch entwickelt wurde. Das ist tatsächlich auch FDA cleared. Hm. Also das hat auch eine Zertifizierung für eine relativ gute Genauigkeit. Das heißt, das ist da sicher eher auch schon geeignet. Aber ich glaube, gegen das klassische Blutdruckmessgerät zu Hause, gegen die Manschette, da spricht erstmal ja, nicht so viel. Also das sollte man halt dann auch nutzen und sich vielleicht nicht zu stark darauf verlassen. Generell zum Blutdruck noch eine wichtige Sache. Wir haben beim Blutzucker schon sehr viel darüber geredet, dass man sich da zwei Sachen anschaut. Ne? Beim Blutzucker ist es so, es gibt einerseits den Mittelwert, wo ist mein mittlerer Blutzucker, der kann so hoch zu niedrig sein. Und andererseits gibt es auch eine Schwankungsbreite. Es ist nämlich auch schlecht, also der Mittelwert kann vollkommen normal sein, aber es ist trotzdem schlecht, wenn ich sehr starke Spitzen, sehr starke Ausschläge habe, weil das auch schon die Bauchspeicheldrüse sehr stark beansprucht und den Insulinspiegel sehr stark durcheinander bringt. Und beim Blutdruck ist es genauso. Es ist eine Sache, einen normalen Mittelwert zu haben und es ist eine andere Sache, eine sehr möglichst niedrige Schwankungsbreite zu haben. Und ich meine damit jetzt nicht, wenn ich zum Sport gehe, dass der Blutdruck hochgeht, dann ist das nicht schlecht für den Körper. Mhm. Aber wenn ich einen normalen, entspannten Tag habe und ich habe über den Tag verteilt Blutdruckspitzen, dann ist das schlecht. Und das ist auf jeden Fall dann ein höheres Risiko für alle möglichen Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also das sollte man im Hinterkopf behalten, auch wenn man sich so ein Blutdruckprotokoll anfertigt, 7 Tage, 3-mal am Tag messen und oder man macht es 10 Tage und misst dann irgendwie 2-mal am Tag. Das ist was jeder Mensch schaffen kann. Das ist kein Problem, in der Früh mal sich 5 Minuten hinzusetzen in Ruhe und da seinen Blutdruck zu messen und am Abend das gleiche nochmal zu machen. Die Zeit sollte jeder haben, egal wie stressig. Und da sollte man sich einerseits dann nachher mal einen Mittelwert ausrechnen. Wie ist denn mein mittlerer systolischer Wert? Wie ist denn mein mittlerer diastolischer Wert? Das ist das Erste. Und das Zweite, was man sich dann eben noch anschauen kann, ist, wie viele Werte sind denn mal so richtig rausgeschossen? Ne? Hatte man zum Beispiel mal 2, 3 Abende, wo der Blutdruck richtig hoch war oder 2, 3 Mal früh am Morgen, wo der Blutdruck richtig hoch war? Beides ist kann gleichermaßen, sag ich jetzt mal, ein Alarmzeichen sein. Oder wo man mal genauer nachschauen sollte und sich nicht damit trösten, ah ja, hat irgendwie 4-mal ist außer Rand und Band gewesen, aber im Mittelwert ist ja super, weil eigentlich ist mein Blutdruck ja total fein. Das einfach im Hinterkopf behalten, beides ist ein unabhängiger Risikofaktor, beides bringt einen früher ins Grab, beides erhöht das Risiko für einen Schlaganfall, für einen Herzinfarkt und so weiter und so fort. Jetzt zum richtig Messen. Ganz am Anfang haben wir schon über White-Coat-Hypertonie geredet. Das ist ja, wenn man zum Arzt geht, man ist nervös. Viele, viele Leute haben, wenn sie zum Arzt gehen, einen höheren Blutdruck. Und aber nicht, weil er krankhaft erhöht ist, sondern weil sie einfach nervös sind, weil der Sympathikus aktiviert wird, weil sie in so einem kleinen Fight-or-Flight-Modus sind. Ich meine, wie viele Leute gibt es, die sich in der Arztpraxis oder in einem Krankenhaus wohlfühlen? Ne? Ich kenne nicht so viele.
Nee, auf keinen. Also ich habe das auf jeden Fall auch. Also wenn ich mir jetzt von jemand anderem den Blutdruck messen lasse und ich da jetzt gerade auch irgendwie, also nicht in einer vertrauten Umgebung bin, ich habe das auf jeden Fall auch. Also ich bin da irgendwie bei 130, 140 häufig. Mhm. Aber wenn ich mich zu Hause messe, bin ich eigentlich nie über 120. Also habe ich noch nicht erlebt, so außer ich habe mich vorher bewegt. So. Also ja. Ich habe das auf jeden Fall auch, obwohl ich dazugehöre. Also.
Obwohl du eigentlich schon so oft im Krankenhaus warst.
Genau, auch auf der anderen Seite. Ich gar nicht so unwohl fühle, aber es ist trotzdem irgendwie ein anderer Kontext.
Ja.
Und vor allem, wenn es jemand anders macht auch. Ich glaube, das bringt natürlich auch noch mal einen gewissen Druck mit rein. Ich weiß auch nicht warum. Ne?
Ja, total. Und das sollte man also davon nicht aus der Ruhe bringen lassen, dann heimgehen, Blutdruckprotokoll mal machen.
Ja.
Und wie gesagt, spricht nichts dagegen, dass man das einfach Jahr einmal macht, unabhängig vom Alter. Ne? Also wir sollten das auch machen.
Ja, ja.
Will ich damit sagen. Und vielleicht zum Messen ganz generell, man sollte sich 5 Minuten ruhig hinsetzen. Man sollte vorher nicht unbedingt Sport gemacht haben. Man sollte in diesen 5 Minuten, wo man am Tisch sitzt, auch nicht sprechen, nicht telefonieren, keine stressigen Nachrichten sich anschauen oder sonst was. Einfach mal 5 Minuten ruhig sitzen. Das schadet auch niemandem.
Das ist meditativ.
Das ist sogar, genau, das ist sogar sehr positiv, sich mal nicht irgendwie von irgendwelchen Informationen fluten lassen. Auch vorher keinen Kaffee trinken, ganz wichtig, weil Koffein aktiviert ja die Sympathikus. Das heißt, der Blutdruck geht automatisch auch hoch, wenn man einen Kaffee trinkt. Das vielleicht im Hinterkopf behalten und dann 7 bis 10 Tage morgens und abends messen, jeweils morgens 5 Minuten hinsetzen, jeweils abends 5 Minuten hinsetzen, das dann immer aufschreiben. Es gibt mittlerweile auch zig Apps, wo man das einfach eintragen kann, dann wird alles automatisch berechnet, dann wird der Mittelwert automatisch berechnet und man bekommt auch Bescheid, wenn man sich mal vom Arzt genauer anschauen lassen sollte. Also finde ich super praktisch und das ist halt eben wichtig, ne? Weil Blutdruck ist sehr beeinflussbar durch Stress, durch Schlaf und so weiter und so fort. Deswegen brauchen wir diese 5 Minuten richtig sitzen. Und ganz wichtig, man muss auch richtig messen. Man sollte das nämlich idealerweise am linken Arm machen und auf Herzhöhe. Das heißt, die Manschette, das Herz, das ist ja, man weiß ja ungefähr, wo das Herz ist, das kann man ja auch tasten. Und ungefähr auf Herzhöhe sollte die Manschette dann sitzen. Und auf der Manschette ist ja meistens auch so ein Pfeil. Und der sollte nicht auf der Rückseite beim Trizeps sein, also auf der Oberarmrückseite, sondern der sollte vorne sein, wo die Gefäße verlaufen. Das ist ganz wichtig.
Genau, in der Ellenbeuge.
Ja. Genau, in der Ellenbeuge. Das ist, normalerweise ist das eingegeben, aber ja, so kann man seine Werte halt dann auch verfälschen, wenn man das mal irgendwie falsch macht, ne? Oder im Liegen misst oder was weiß ich. Also das einfach noch im Kopf behalten. Und dann gibt es eigentlich noch was ganz Gutes, wenn du beim Arzt mal warst oder du hast irgendwie gesehen, wow, mein Blutdruck, der ist jetzt irgendwie in diesem Protokoll super hoch gewesen, dann gibt es noch eine 24-Stunden-Messung.
Genau, das kann man auch machen. Das ist natürlich das Allerbeste, weil du natürlich wirklich eine kontinuierliche Messung reinbringst. Ist aber auch sehr mühselig, weil du das Ding ja den ganzen Tag mit rumträgst und das ist nicht gerade klein. Also du hast ja auch de facto eine Manschette. Ne? Das heißt, nicht angenehm. Deswegen wird es, glaube ich, in der Praxis auch gar nicht so häufig gemacht, wie jetzt zum Beispiel so ein 24-Stunden-EKG, wo du ja quasi dir wirklich die Herzfunktion anschaust. Einfach, weil es ein bisschen mühselig ist. Und die Leute werden, glaube ich, tendenziell, also zumindest meine Erfahrung, eher heimgeschickt, um einfach mal so ein Protokoll zu machen und bekommen halt ein Blutdruckgerät mit heim. Aber du kriegst natürlich damit nochmal deutlich mehr Genauigkeit rein, weil du viel mehr Messungen hast. Du hast dann jeden Tag 20 plus Messungen, wahrscheinlich sogar mehr. Ich weiß es gerade gar nicht so genau. Es sind auf jeden Fall eine Menge. Und du kannst natürlich dadurch diese Spitzen, von denen du vorhin erzählt hast, viel, viel besser bestimmen. Ne? Weil am Ende ist es auch schlecht, wenn du mal kurz für 2 Stunden einen super hohen Blutdruck hattest, in Ruhe, ne? Und das vielleicht gar nicht gemerkt hast. Vielleicht sogar aber auch irgendwie Kopfschmerzen bekommen hast, was dann auch viele bekommen. Und hast aber währenddessen nicht gemessen und weißt es halt einfach nicht und misst eine Stunde später und es passt alles wieder. Ne? Das ist halt der Vorteil an dieser wirklichen kontinuierlichen Langzeitmessung, die man auch machen kann. Ist Goldstandard, wird aber, glaube ich, in der Praxis gar nicht so häufig gemacht.
Genau, einfach, es ist gar nicht so praktikabel, aber eigentlich super, super spannend, weil man diese Variabilität halt perfekt abbilden kann. Ne? Das ist wie ein Continuous Glucose Monitor. Es gibt so viele Parallelen zwischen den verschiedenen Systemen immer. Ja. Und beim Blutdruck ist es halt auch sehr wichtig. Jetzt zu Wearables hatten wir ja schon gesagt, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, vor allem bei Whoop, das ist nicht irgendwie Medical Grade oder so, da gibt es sicher geeignetere Tools, vielleicht wird es das auch irgendwann, ne? Ich glaube, die arbeiten sicher auch an der Zertifizierung, dass sie die dann auch bekommen, aber es wird halt kein tatsächlicher Blutdruck gemessen, sondern eben nur, er wird nur geschätzt anhand von anderen Parametern. Mhm. Das muss man im Hinterkopf, also ist interessant, aber für eine klassische Diagnostik eigentlich nicht wirklich geeignet. Da sollte man diese 30 € in Blutdruckgerät investieren. Und ich wette, die allermeisten Großeltern haben eh noch irgendwo eins zu Hause. Bei mir ist es zumindest so gewesen. Und da kann man auch das mal für eine Woche irgendwie ausleihen und da den Selbstversuch machen und schauen. Ja. Und ansonsten einfach bei Familien und Freunden, bei allen Leuten, wo dran liegt, dass sie lange gesund leben, mal hingehen und sagen, hey, hast du denn schon mal deinen Blutdruck angeschaut? Weil die meisten Leute haben es nicht am Schirm und es ist unfassbar häufig. 30 bis 40% von den Erwachsenen, Deswegen da einfach mal genauer hinschauen. Aber jetzt genug von, wie man es misst und wie schlecht das Ganze ist. Wie würdest du vorgehen, wenn du jetzt einen hohen Blutdruck hättest? Was wären so deine Aktivitäten oder deine Hebel, um den Blutdruck wieder runterzubringen, ja, ohne Medikamente?
Genau, ohne Medikamente. Weil das andere ist natürlich leicht. Aber ich würde mir natürlich erstmal überlegen, okay, woran könnte es jetzt eigentlich bei mir liegen? Also wenn ich jetzt eine Wampe habe, ich übergewichtig bin, ja, dann ist wahrscheinlich mein größter Hebel, mein Gewicht erstmal zu reduzieren. Und das ist auch so. Also das zeigt sich auch in Studien. Gewichtsreduktion korreliert sehr gut mit Blutdruckreduktion. Anderes Thema, wenn ich jetzt irgendwie krass gestresst bin, vielleicht schlecht schlafe, dann ist das halt vielleicht mein Hebel und ich muss mich einfach ein bisschen mehr mit Mindfulness sozusagen beschäftigen. Das ist natürlich ein bisschen softer, ne? Ein bisschen weniger gut messbar, aber was jedem so oder so gut tun würde, der dann hohen Blutdruck deswegen hat und der dann auch merken würde, dass es schnell besser wird. Ne? Das ist einfach, wenn du im chronischen Stress bist und dann in so einen Overdrive kommst und dann einen hohen Blutdruck hast, das ist eigentlich was du sehr, sehr einfach rückgängig machen kannst, ne? Oder einfach verändern kannst, indem du eben mehr auf dich achtest, indem du vielleicht auch mal Atemübungen machst, auch wenn es vielleicht für viele dann komisch klingt. Aber das kann auf jeden Fall helfen und wird den Blutdruck auch reduzieren. Anderes Thema wäre natürlich generell noch Bewegung. Extrem viele Leute sitzen viel. Ich glaube, da finden sich dann auch viele wieder. Finde ich mich ehrlicherweise auch manchmal wieder. Auch Bewegung, regelmäßige Bewegung, Ausdauersport insbesondere, sind sehr, sehr interessant, um auch den Blutdruck auf Dauer runterzubringen. Und dann gibt es noch sowas, das isometrische Training. Das haben wir, glaube ich, auch im Studium schon gehabt. Das ist jetzt schon recht lange bekannt. Das ist dann im Grunde, wenn man zum Beispiel, man kennt das ja, so Übungen, wo man relativ lange irgendwie die Spannung halten muss im Körper. Zum Beispiel, wenn man sich so an die Wand setzt ohne Stuhl. Und das ist ja auf Dauer schon echt anstrengend, wenn man das mal so ein paar Minuten macht, richtig hart. Und anscheinend sind solche Übungen insbesondere sehr, sehr gut, um den Blutdruck zu reduzieren. Ist ein bisschen mühselig, aber auch eine Option. Ne?
Ja, sogar noch potenter als Ausdauersport eigentlich. Genau, ja. Ne? Heißt dann isometrisches Training. Und damit sind eben nicht klassische, wenn ich jetzt ins Fitnessstudio gehe, mir Gewichte schnappe und dann Bizeps-Curls mache, das ist nicht isometrisches Training, sondern das wäre, wenn ich mir noch ein etwas schwereres Gewicht nehme, wo ich diese Kontraktion gar nicht mehr hinbekomme und das halt auch einfach mal nur halte. Ne? Dann ist die Muskulatur praktisch unter Dauerspannung. Das geht am besten mit diesem Wall-Sit, also einfach mal sich an eine Wand setzen, ohne Stuhl darunter, 90-Grad-Winkel bei den Knien, 90-Grad-Winkel zwischen Oberschenkel und Oberkörper. Das kann man dann so lange halten, wie es nur geht. Das hat die stärkste Reduktion gebracht beim Blutdruck. Und Ausdauertraining ist natürlich auch super. Klar, macht, finde ich, auch total Sinn, weil man die Gefäße auch beansprucht, die länger geschmeidig bleiben, sage ich jetzt mal, und länger dehnbar bleiben und elastischer bleiben. Also das hilft natürlich auch und eine Kombination ist aber auch, also man muss nicht nur isometrisches Training machen, aber das lässt sich halt sehr, sehr einfach in den Alltag integrieren. Ne? Ausdauertraining braucht Zeit, man braucht Volume, man will ja auch nicht nur 20 Minuten laufen gehen, sondern vielleicht auch mal 40, 45, vielleicht mal eine Stunde. Isometrisches Training ist theoretisch sehr viel einfacher umsetzbar und jeder kann im Büro mal ein Wall-Sit machen für 2 Minuten. Ne? Das kann man auch vor oder nach der Mittagspause mal machen. Hm. Eigentlich sehr brauchbarer Tipp, werde ich jetzt auch mal in meine Routine integrieren. Also
ist auch so, glaube ich, gut, um aufzuwachen wieder zwischendrin. Ne?
Ja, das stimmt.
Ein Thema habe ich noch vergessen, ist natürlich generell Ernährung. Wir haben ja sehr viel über Salz gesprochen. Ich glaube, das ist ein unfassbar großer Hebel, den viele unterschätzen. Und wir haben ja ganz klar dafür plädiert, gar nicht unbedingt auf Salz zu verzichten, ganz im Gegenteil, aber eben darauf zu achten, die Kaliumzufuhr irgendwie zu erhöhen. Sei es eben eine gute Ernährung, eine sehr frische Ernährung, sei es aber auf der anderen Seite eben auch die Natriumzufuhr über prozessierte Sachen zu reduzieren. Einfach diese Natriumzufuhr, die man nicht wirklich auf dem Schirm hat. Ne? Das ist dann eben vielleicht das Frostergericht, was man sich irgendwie noch schnell aufwärmt oder eben auch der Gang zum Restaurant. Irgendein Fastfood, da ist einfach immer unfassbar viel Natrium drin und das macht natürlich ein Offset in diesem Verhältnis zwischen Natrium und Kalium. Und auf der anderen Seite kann man natürlich dann schauen, okay, wie kann ich die Kaliumzufuhr irgendwie erhöhen? Wir haben über Hülsenfrüchte und so weiter geredet. Ich glaube, da steckt ein sehr, sehr großer Hebel drin. Wenn da viele Leute darauf achten würden, wäre das Problem auch deutlich kleiner.
Ja, also dieses Natrium-Kalium-Verhältnis ist eigentlich die wichtigste Gleichung, die man bei Blutdruck im Kopf haben sollte. Ja. Und man muss halt schauen bei allem, was man isst, auf welche Seite das halt einzahlt. Ne?
Genau.
Fertiggerichte zahlen auf Natrium ein. Diese Ultra-Processed Foods, das zahlt alles auf Natrium ein. Frisches Gemüse zahlt auf Kalium ein. Hülsenfrüchte zahlt auf Kalium ein. Und das sollte man sich mal grob veranschaulichen. Vielleicht mal schauen, wie ernähre ich mich denn aktuell? Habe ich schon viel Kalium mit dabei? Wie kann ich noch ein bisschen mehr Kalium vielleicht in die Ernährung mit reinbringen? Wenn man es irgendwie gar nicht schafft, dann ist ein Kalium-Supplement vielleicht mal eine Überlegung wert. Aber wie gesagt, bei der Dosierung aufpassen, weil wir wollen auch nicht zu viel Kalium haben, weil das dann Herzrhythmusstörungen machen kann. Das sollte man genau im Hinterkopf behalten. Magnesium ist ansonsten auch noch sehr relevant. Das hat generell einen spannenden Effekt und auch einen gefäßentspannenden Effekt. Also Magnesium ist auch ein super wichtiges Elektrolyt, generell für Blutdruck, aber natürlich jetzt nicht so potent wie Kalium zum Beispiel, ne? Weil da geht es ja um den direkten Gegenspieler zu Natrium und um eine Balance, die man halten möchte. Alkohol und Rauchen ist ohnehin immer schlecht für alles zu 100%. Bitte immer daran denken, das möglichst auf ein Minimum reduzieren oder einfach komplett aufhören. Man verpasst dadurch nichts.
Ja.
Genau, und ansonsten, wenn alles nichts mehr hilft, wenn man seine Ernährung optimiert hat, wenn man sich bewegt, ein Training macht, wenn man ausreichend schläft, ich hatte schon vorher gesagt, ganz schlechtes, fragmentierter Schlaf, häufiges Aufwachen, da unbedingt darauf schauen, dass man seine Schlafumgebung so optimiert, dass man eben nicht mehr aufwacht oder möglichst nicht mehr aufwacht. Und ansonsten, wenn man glaubt, dass man auch aufwacht, wenn man zum Beispiel Luft holen muss oder wenn man atmen muss oder so ein Schlafapnoe-Problem hat, dann sowas unbedingt mal untersuchen lassen, weil das ist auch was super schlecht ist für Stoffwechsel und super schlecht ist für den Blutdruck, die für die ganzen, ich sag jetzt mal, Downstream-Effekte, wie man es so schön nennt. Ja. Und wenn gar nichts mehr hilft, dann kommen natürlich Medikamente eher ins Spiel. Medikamente lösen nicht die Ursache vom Bluthochdruck. Das sollte man im Hinterkopf behalten. Es reduziert nur das Risiko für die ganzen Folgeerscheinungen. Also indem der Blutdruck halt dann künstlich gesenkt wird, senkt man natürlich auch das Risiko für einen Herzinfarkt, für einen Schlaganfall und so weiter und so fort. Ne? Aber es löst nicht das Problem. Deswegen sollte man alles andere immer vorher versuchen, richtig zu machen und erst dann auf Medikamente umsteigen, weil es ist auf jeden Fall besser, ein Medikament noch zu nehmen, als einen unbehandelten Bluthochdruck zu haben. Also das ist ein Fakt. Und das ist zu 100% so.
Ein sehr guter Fakt, ja.
Also da bitte nicht auf Medikamente verzichten, wenn sie denn auch notwendig sind. Und nicht irgendwie versuchen, selber rumzuspielen, weil Bluthochdruck merkt man nicht. Und deswegen ist da eine gute Einstellung sehr, sehr wichtig. Ich glaube, wir haben das Thema jetzt lang und breit ausdiskutiert. Yes. Was wir heute eigentlich damit sagen wollten mit dieser Folge: Blutdruck ist unfassbar häufig. Checkt's mal bei euch selber. Es kostet fast nichts, das zu messen. Das Blutdruckgerät kostet 30 Euro. Das wird dann in der Regel auch nicht kaputt, sondern hält auch 20 Jahre. Einmal im Jahr eine Woche so ein Blutdruckprotokoll machen, in der Früh und der Abend messen. Ganz wichtig, richtig messen. Und wenn schon jemand Bluthochdruck hat, sich dann mal das Natrium-Kalium-Verhältnis anschauen. Bewegen richtig machen, Ernährung richtig machen. Man kann da noch eine Menge rausholen. Vielleicht sogar auch wieder mal eine Tablette loswerden, wenn jemand schon eine Bluthochdrucktablette nimmt und einfach ein Interesse am eigenen Körper zeigen und messen, checken und Sachen ändern.
Ja, nee, ist also wirklich sehr, sehr wichtig. Kann man, glaube ich, nicht genug unterschreiben.
Silent Killer. Wenn es von eurer Seite noch Fragen gibt, dann einfach eine Mail schreiben an podcast@beyondlifespan.de oder kommentieren Spotify oder YouTube. Wir schauen uns das alles an, antworten da auch gerne dann darauf. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann gerne eine Bewertung dalassen. Bis dahin und ciao.
Danke und ciao.